Hallo und herzlich willkommen. Erinnerungen machen vielleicht den allergrößten Teil von dem aus, was wir sind. Wäre es dann nicht schön zu wissen, wie sie überhaupt entstehen und wie sie funktionieren? Leider können wir aber nicht einmal sicher sein, dass unsere Erinnerung viel mit der Wirklichkeit zu tun hat. Trotzdem, viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Wir wollen ja nicht nur einmal, sondern oft darüber sprechen, was wir über unser Gehirn wissen und was wir nicht wissen. Und vielleicht auch ein bisschen, woher wir es wissen. Was glaubst du überhaupt, jetzt jemand, der sich in der Materie bestens auskennt und das Gehirn studiert hat, wie viel von dem, was es über das Gehirn zu wissen gibt, wissen wir denn überhaupt?
Was ist denn das für eine Wahl? Ich schätze 17,2%.
Okay.
Wissen wir.
Ja, das ist nicht viel.
Nee, genau. Ich versuche damit sehr präzise anzudeuten. Nein, keine Ahnung, wie viel wir wissen. Weil wir ja nicht wissen, wie viel wir nicht wissen. Also die Frage ist ja, wäre ja nur zu beantworten, wenn wir alles wüssten und das dann in eine Relation setzen könnten. Können wir natürlich überhaupt nicht.
Klar, aber jetzt sagen wir mal gefühlt, kennen wir nur die Spitze des Eisbergs oder kennen wir schon immerhin die Gestalt des Eisbergs, wissen aber nicht genau, woraus er gemacht ist und wie er entstanden ist und wie man ihn beeinflussen kann.
Also gefühlt kennen wir wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Und immer wenn neue Untersuchungstechniken hinzukommen, dann stellen wir fest, dass es quasi noch eine Ebene drunter gibt, die wir noch gar nicht gesehen haben. Also insofern ist das ein Bereich, in dem es noch unfassbar viele Überraschungen geben wird, die was den Bereich einfach so reizvoll macht.
Klar. Und jetzt wollen wir über was sprechen, von dem ich zumindest vermute, dass man es relativ gut kennt, weil es uns ja sehr beschäftigt und sehr wichtig für uns ist, nämlich Erinnerungen. Würdest du sagen, was das Gehirn mit Erinnerungen macht, wie es sie bildet, wie es sie abruft, was sie überhaupt im Gehirn sind, würdest du sagen, das ist gut erforscht?
Nö.
Nö? Warum nicht?
Ich liebe es mit einer einsilbigen Antwort zu antworten. Nein.
Ich liebe es mit einer dreisilbigen nachzufragen. Warum nicht?
Weil auch in dem Bereich jetzt gerade ist immer übertrieben, aber noch eine Ebene dazugekommen ist, die das Ganze noch sehr viel geheimnisvoller macht. Mhm. Zunächst mal wussten wir überhaupt nicht, wie was abgespeichert wird. Zunächst mal haben wir gedacht, das Gehirn sieht aus wie eine Bibliothek mit vielen Fächern und Schubladen und in der einen ist dann die Erinnerung und alle Informationen zum Thema Daniel Finger gespeichert und das Erstaunliche, was man dann irgendwann feststellen musste, ist, das ist zwar alles sehr gut sortiert, aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Also es gibt diese Schubladen nicht, auch nicht im übertragenen Sinne. Die Erinnerung an deine Person, akustisch, optisch, inhaltlich, ist verteilt über das ganze Gehirn. Und das macht die Sache ja erstmal sehr unverständlich. Dann kommen merkwürdige Faktoren hinzu, wie der sogenannte Hippocampus, das Seepferdchen. Das gibt es zweimal im Gehirn, so wie alles im Gehirn oder vieles im Gehirn zweimal angelegt ist. Und dieser Hippocampus hat irgendwie eine Art Steuerungsfunktion, also wie ein Inhaltsverzeichnis oder wie ein Dirigent, der die Fäden in der Hand hält. Und was jetzt noch obendrauf kommt, ist, dass das ganze System offensichtlich auch noch in einem inneren Rhythmus schwingt. Und dieser Rhythmus dafür sorgt, dass entsprechende Gedächtnisinhalte zueinander finden. Sehr, sehr geheimnisvoll.
Bevor wir zu dem geheimnisvollen Rhythmus und zu dem Hippocampus kommen, vielleicht nochmal nachgefragt. Du hast ja gesagt, die Erinnerungen an Diverses, was mich ausmacht, wären verteilt. Also jetzt zum Beispiel in deinem Gehirn. Bedeutet, meine Stimme ist da abgespeichert, wo Klänge und Stimme sind. Das, wie ich aussehe, ist abgespeichert unter hässliche Sinneseindrücke. die Dinge, die wir miteinander machen, der Podcast zum Beispiel, ist abgespeichert unter, was ich so beruflich mache. Kann man sich das so ungefähr vorstellen? Ist es so verteilt?
Ein bisschen ist das so, weil tatsächlich visuelle Dinge an einer anderen Stelle abgespeichert sind als Gerüche, falsche Assoziation, jetzt bei dir fällt mir kein Geruch spontan ja, ein, aber das ist auch Teil der Erinnerung und wiederum an anderen Stellen wie akustische Dinge. Aber was die Sache zusätzlich erschwert, das Gehirn arbeitet so ein bisschen, also es werden ja immer Computer bemüht, um Analogien herzustellen. Aber in einem Punkt stimmt diese Analogie tatsächlich. Jeder Eindruck, jede Wahrnehmung wird digital zerlegt in unendlich viele Unterinformationen. Also wirklich digital. Also wir haben wahnsinnig viele Zellen, 86 Milliarden im Kopf. Und jede Zelle ist nur für ein Kleinstdetail einer Wahrnehmung zuständig. Also zum Beispiel nicht für dein Gesicht, sondern nur für einen Hell-Dunkel-Kontrast, der senkrecht steht in einem bestimmten Bereich meines Gesichtsfeldes. Also dein Gesicht alleine wird wahrscheinlich in 1 Million Untereinheiten zerlegt, Informationen, und die werden von 1 Million Zellen gespeichert. Und diese 1 Million Zellen, nur das Gesicht, das optische Gesicht, die liegen dann wahrscheinlich im visuellen Kortex und haben dann aber komplexe Verbindungen in andere Bereiche.
Wahnsinn. Also das klingt wirklich hochkompliziert. Und weil du an vielen Stellen jetzt wahrscheinlich gesagt hast und mit großen Zahlen die Geisteswissenschaftler ja immer erschrecken hantiert hast, nehme ich an, dass dieser Dirigent oder Bibliothekar, der Hippocampus, dass man nicht genau weiß, wie der seine Register bedient und wie der auf das Netzwerk zugreift.
Was wir nur wissen ist, die normalen Hirnzellen haben geradezu unfassbar viele Verknüpfungen. Also eine einzelne Gehirnzelle hat Verbindungen zu 1000 bis 10.000 anderen Gehirnzellen. Das klingt wahnsinnig viel. Trotzdem gibt es so viele Gehirnzellen, dass sie einander ja in der Regel nicht erreichen, weil bei 10.000 Verbindungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine von 86 anderen Milliarden finde, sehr gering. Der Hippocampus dagegen ist ein Kombinations- oder ein Verbindungswunder. Ich glaube, es sind 50-fach mehr Zellen, die im Hippocampus, also Verbindungen, die der untereinander hat. Der Hippocampus stellt auf magische Weise Verknüpfungen her im ganzen Gehirn. Der ist so vernetzt, wie sonst niemand vernetzt ist. Und also interessanterweise.
Ein Knotenpunkt sozusagen.
Ja, zwei Knotenpunkte, ne? Also einen im linken, einen im rechten Gehirn.
Ja.
Und dieser merkwürdige Knotenpunkt wird komischerweise zwar gebraucht, wenn ich mir etwas Neues einpräge, also ein Ereignis, was auch immer, aber nach einem halben bis einem Jahr brauche ich diesen Knotenpunkt irgendwann nicht mehr. Dann ist das Register nicht mehr nötig und irgendwie finden die Erinnerungen im Gehirn auch ohne Hippocampus zueinander. Ein ganz merkwürdiger, geheimnisvoller Vorgang, der aber ganz praktisch erklärt, dass Leute, die eine Demenz haben zum Beispiel, sich ganz schwer neue Dinge merken können und relativ problemlos uralte Erinnerungen abrufen können.
Sagen wir mal so, ich erkläre mir das, und da sprechen wir nachher auch wieder drüber, eine meiner großen Leidenschaften ist Storytelling und auch die Theorie dahinter. Und da ist ja auch rausgekommen, dass Menschen sich einfach mit Analogien Dinge viel besser merken können. Und in diesem Fall fällt mir eine Analogie ein. Es ist doch ein bisschen so, wenn ich jetzt in ein neues Gebiet gehe und ich kenne mich da nicht aus und ich habe einen Führer an der Seite, der mich immer wieder dahin bringt, dann ist es ja so, irgendwann habe ich mir den Weg gemerkt. Dann weiß ich auch, ah, hier an dem komischen Baum muss ich links, um zur Quelle zu kommen und so weiter und so fort. Aber sehr lange ist es vielleicht für mich unübersichtlich. Mir scheint, als ob der Hippocampus so eine Art Führerfunktion hat und mehrmals dafür sorgt, dass die Dinge sich eben finden, so lange, bis der Weg einfach vertraut geworden ist. Könnte man das so sagen?
Wäre ein mögliches Bild. Ich hätte ein anderes anzubieten, was besser ist, wie auch immer. Das Problem ist ja, dass wir sehr viele Beteiligte in diesem Spiel haben. Und in diesem Fall haben wir also Millionen und Abermillionen von Gehirnzellen, die gleichzeitig anspringen, um eine Erinnerung sozusagen gleichzeitig abzuspeichern. Um verschiedene Aspekte einer Erinnerung gleichzeitig abzuspeichern. Ich würde den Hippocampus so ein bisschen sehen wie ein Puppenspieler, der an ganz vielen Fäden eine Puppe an der Hand hat, die sich ja von sich aus nicht bewegen kann. Ich muss an den Fäden ziehen, damit die Puppe die Hand hebt oder sich natürlich bewegt. Und das Komische ist halt, dass irgendwann dann die Puppe in der Lage ist, sich selbstständig weiter zu bewegen. Welches Bild besser ist? Vielleicht ist es auch das Bild eines Orchesters, was zunächst mal einen Dirigenten braucht, um sich in der Partitur zurechtzufinden und vor allen Dingen untereinander sich zurechtzufinden. Und irgendwann kennen die das Stück so gut, weil sie es so häufig gespielt haben, übrigens immer nachts gespielt haben, im Traum, wenn keine neuen Stücke einstudiert werden. Vielleicht ist das Bild das Schönste, weil Super es auch das schön. Romantischste ist. Irgendwann brauchen die den Dirigenten nicht mehr. Ein richtiger Dirigent würde widersprechen, aber der Hippocampus als Dirigent wird dann irgendwann, der wendet sich einfach neuen Stücken zu, die er mit ihnen einstudiert.
Ich glaube, so ein Beispiel aus der Kunst ist schön. Mir ist auch sofort Theater eingefallen. Da ist es ja tatsächlich so, der Regisseur ist ganz, ganz wichtig, bevor die Premiere ist, dann noch die ersten Male danach und so. Aber wenn man so ein Stück en suite spielt und beim 150. Mal, da ist das auch, da ist das alles quasi so im guten wie auch schlechten Sinne eingespielt. Da ändert sich nicht mehr viel in die eine oder andere Richtung.
Und dann kann ich ja auch im Grunde Grunde nicht mehr eingreifen, weil dann ist das Stück so einstudiert, dass ich, wenn ich jetzt den Eindruck habe, an dieser einen Stelle sollten wir den Dialog ändern, das kriege ich in die Schauspieler ja gar nicht mehr rein, weil sie den Ablauf so gewöhnt sind, weil sie ihn ganz viele Male gespielt haben. Und so ist es mit Erinnerungen auch. Ich kann sie ganz schwer noch verändern, wenn sie sehr eingefahren sind.
Ja.
Und das Bild stimmt.
Interessanterweise, da wollte ich dich mal fragen, ich habe ja gerade schon Storytelling erwähnt und ich habe einige Bücher darüber gelesen, die von Psychologen geschrieben wurden, die erforscht haben, wie wir Dinge verstehen. Und die schreiben zum Beispiel davon, dass unsere Erinnerungen oft in so einer Art Skripten gespeichert sind. Also man gibt quasi ein Stichwort, man sagt Grubenunglück und sofort weiß das Gehirn nicht nur, aha, es gibt ein Unglück in einer Grube, sondern da sind Sachen drin wie Südamerika, verschüttete Bergleute, fieberhafte Suche, möglicherweise starke Regenfälle, obwohl ich sozusagen noch gar nichts dazu gesagt habe. Ich habe vielleicht nur Grubenunglück gesagt, aber derjenige, der das hört, sucht eben alles, was quasi in dieser einen Ecke des Gehirns so verstaut ist. Ist das ein Phänomen, was den Neurologen auch bekannt ist?
Ja, natürlich. So läuft es ja auch. Wenn ich Grubenunglück sage, dann habe ich den Begriff Grubenunglück möglicherweise in verschiedenen Zusammenhängen mal kennengelernt. Also hier, ich komme aus dem Ruhrgebiet, Grubenunglücke sind hier etwas, was viele Familien in ihrer persönlichen Biografie haben. Und dann fallen mir bei dem Begriff Grubenunglück gleich mehrere Fälle ein. Also Grubenunglücke oder das Phänomen Grubenunglück oder eine Galerie, die wir mal gemacht haben in einem Stadtteil, wo die Rede war von einem Menschen, der irgendwie 230 oder so ähnlich Stunden verschüttet war. Und all diese Dinge fallen mir gleichzeitig ein, weil der Begriff Grubenunglück in sehr vielen verschiedenen Erinnerungen oder an viele verschiedene Erinnerungen verknüpft ist. Und so funktioniert das Gedächtnis. Verknüpfung, Verknüpfung, Verknüpfung. Und positiv wie negativ. Also ein Begriff wie, jetzt fällt mir nichts Sinnvolles ein, aber also jedenfalls Begriffe kriegen dann auch.
Hast du einen positiven oder einen negativen gesucht?
Na, ich habe einen gesucht, der beides abdeckt.
Ach so.
Und weil wir.
Chef, sagen wir doch mal Chef.
Ja, da fallen mir eher negativ. Ach so. Nein, stimmt. Nein, aber der Begriff Chef, mir fallen jetzt spontan Chefredakteure von Stern und Kapital ein. Mir fallen ebenso spontan Chefärzte von Unikliniken in Essen und in Tübingen ein. Letztere waren eher bedrohlich als erstere.
Okay.
Aber um eine ganz andere Erinnerung zu nehmen, ich gebe so eine Geruchsprobe bei Vorträgen rum, so ein kleines Fläschchen. Und ich habe vorher erzählt, oder habt ein paar Sachen erwähnt von Schweißgeruch und Schweißfüßen. Und dann riecht ihr da dran und dann wird einem quasi schlecht.
Aha.
Und wenn man dann aber hinterher erzählt, dass das gar keine Schweißfußprobe war in dem nicht einsehbaren kleinen Fläschchen, sondern ein harzer Roller, der exakt den gleichen Geruch hat, dann wird die gleiche, sagen wir mal, Erinnerung völlig anders eingebettet und wird plötzlich zu etwas würzig Positivem. Also die Erinnerung an den Geruch, die ist in mehrfachen Netzwerken, Netzwerk finde ich einen blöden Begriff, aber in mehrfachen Nervenclustern gespeichert und wird eben entweder positiv oder negativ dann aufgegriffen. Und derselbe Geruch ist einmal grauenhaft, Schweißfuß, und einmal sehr angenehm, harzer Roller.
Jetzt muss man nur schaffen, im Gehirn den wie so ein Überbrückerdraht auf so einer Platine direkt von Schweißfuß zu harzer Roller zu legen und dann wird einem nie wieder der Schweißfußgeruch von irgendjemandem stören, sondern man denkt, ah, ich könnte eigentlich mal wieder Harzer essen.
Genau, und ich ignoriere völlig, dass ich die Füße meines Partners vor dem Gesicht habe und Richtig. Die Socken unten drunter. Ja, ja, sehr Richtig. Theoretische, schöne Annahme. Diese Feinverkabelung ist aber schwierig hinzukriegen.
Das glaube ich, zumal wir ja noch so wenig über das Gehirn wissen. Also wenn das alles stimmt und du sagtest, man kennt das Phänomen, ein Begriff wird gesagt, sofort sind alle möglichen Assoziationen da. Ein anderes Phänomen aus dem Storytelling ist, man muss immer ganz genau sagen, was man möchte, dass die Leute erreicht, weil die so viel sonst dazu dichten, weil in ihrem Gehirn schon so viel drin ist und das Gehirn an sich erstmal faul ist und denkt, ach, das ist ein Arzt, nein, der wird so ähnlich sein wie alle anderen Ärzte, die ich kenne, dann gehe ich mal davon aus, dass der so ist und dann habe ich gar keine Wahrnehmung mehr dafür, dass dieser vor mir eben ein ganz besonders brillanter Neurologe aus Castrop-Rauxel ist, beispielsweise.
Eine theoretische Annahme.
Wenn das so ist, wie sehr können wir denn dann überhaupt unseren Erinnerungen trauen?
Wir können in unseren Erinnerungen überhaupt nicht trauen.
Oh.
Weil, nein, wir können ihnen ganz und gar überhaupt nicht trauen. Es wäre auch ein Missverständnis zu glauben, dass unser Gedächtnis, unsere Erinnerungen irgendwie autobiografisch korrekt wären oder dass das, was wir als Film vor Augen haben, von Ereignissen vor ein paar Jahren wirklich so zuverlässig wären wie ein Film. Sie sind es überhaupt nicht. Sie sind mehr eine Arbeitsanleitung, eine vielleicht ein Stadtplan, der mir ermöglicht, im Leben zurechtzukommen, der aber auch nicht den Anspruch erhebt. Ein Stadtplan ist ja eine Skizze und diese Skizze betont einfach die Kreuzungen, die wichtig sind, wo ich richtig gehen muss. Und die Erinnerungen tun das im Prinzip auch. Die Erinnerungen sind Skizzen, die aber zum Teil immer sinnvoll oder häufig sinnvoll, aber häufig auch einfach nicht wahr sind. Und das hängt damit zusammen, dass diese Erinnerungen immer wieder neu verarbeitet werden. Also ich habe einen neuen Eindruck, eine Erinnerung an einen schönen Abend. Ich denke da häufig dran und vor allen Dingen nachts träume ich davon. Und das wird immer überarbeitet und die Geschichte verändert sich ein halbes Jahr lang. Und dann verändert sie sich nicht mehr. Aber dieses halbe Jahr lang hat sie sich massiv verändert.
Wir sprechen ja heute über Erinnerung, nicht über Wahrnehmung. Aber ich nehme an, dass wenn wir über Wahrnehmung sprechen, wir wahrscheinlich sehr schnell daran an den Punkt kommen werden, wo wir auch unseren Wahrnehmungen schon nicht trauen können. Dann wird das Ganze in den Erinnerungen auch noch falsch angelegt. Also ich kenne dich ja normalerweise als sehr von sich und seinen Ideen überzeugten Menschen. Aber wenn du theoretisch betrachtest, wie unsicher bist du denn, was so deine eigene Welt anbelangt?
Also was die Erinnerung anbelangt, habe ich ein schönes Beispiel. Wir haben bei uns in der Küche einen Innenherd. Also mitten in der Küche steht ein Herd und an diesen Herd angeflanscht ist ein Tisch. Der steht mittendrin, man kann um den Tisch herumsitzen, Das ist ja praktisch. Wenn andere Pärchen kommen, dann spreizen sich Männer ja gerne und kochen und die Frauen schauen bewundernd zu und alle sind zufrieden. Dieser Herd, das war jetzt natürlich Selbstironie auf eigene Kosten, ich möchte das betonen. Dieser Herd ist eine Kopie sozusagen eines Herdes von Freunden in Italien. Und ich war mal mit meiner Frau in Italien, wollte ihr zeigen, wo unsere Küche quasi herkommt, als Gedanke. Und wollte ihr dort den Innenherd zeigen, weil ich mich ganz genau erinnere, wie damals Marina für uns gekocht hat, wir direkt am Herd saßen und sie die Spaghettis direkt aus der Pfanne auf meinen Teller getan hat. Und ich habe die Küche dort nicht gefunden, diese Küche, die ich in Erinnerung hatte. Und sie haben mir versichert, sie haben nicht umgebaut. Das heißt, ich habe bei mir zu Hause etwas kopiert, was es im Original nicht gegeben hat, beziehungsweise die Erinnerung an den Herd, die muss von irgendwo anders kommen. Ich habe sie aber so real vor Augen, weil ich häufig davon erzählt habe, weil ich das gut fand, dass ich würde jeden Eid schwören, dass die Küche so und so aussah. Und sie sah nie so aus. Und das passiert uns in allen Bereichen. Und das ist auch gut so, weil wir in der Erinnerung häufig, wir sehen in unserer eigenen Erinnerung besser aus, als wir objektiv ausgesehen haben. Also die peinlichsten Momente, die Küche sehen besser aus. Und die peinlichsten Momente meines Lebens habe ich in meinen Erinnerungen abgeschwächt, was es für mich sehr viel leichter macht.
Jetzt gibt es ja aber Leute, die sind, sagen wir mal, die leben in Beziehungen und manchmal haben sie auch Probleme. Und dann wollen sie an diesen Beziehungen arbeiten. Vielleicht wollen sie ja auch einfach mal Therapie machen, um mit ihrem Leben besser zurechtzukommen. Und dann fangen sie an zu sprechen mit ihrem Partner, ihrer Partnerin oder einem Therapeuten. Aber sie sprechen über Dinge, die möglicherweise so nie gewesen sind. Ist das ein Problem? Weil ich mir schon vorstellen kann, wenn zwei Menschen beteiligt sind, dann gibt es ja unterschiedliche Erinnerungen und damit, wenn man keine Möglichkeit hat zu gucken, was davon ist denn vielleicht wirklich gewesen, dann kann man die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit fast komplett lassen, oder? Das ist ja dann nur eine Geschichte, die man sich ausgedacht hat.
Naja, also es ist ja, also im Kern, also wir haben ja schon Erinnerungen, nicht alles ist fantasiert, Details sind vor allen Dingen fantasiert. Die Kernbotschaft ist ja in der Regel trotzdem richtig. Insofern kann man schon über problematische Dinge in der Vergangenheit reden. Okay. Nur manchmal erscheint mir auch, dass der Versuch, sozusagen psychische Probleme aus der Vergangenheit heraus klären zu wollen, also manchmal ist es auch einfach nicht zielführend. Manchmal ist es einfach gut für uns, dass wir Dinge verändern, im positiven Sinne verändern und dann die Erinnerung auch einfach verschütt geht, also teilweise verschütt geht. Nur, das ist kein zuverlässiger Vorgang, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann mich weder darauf verlassen, dass unangenehme Dinge vergessen werden, noch kann ich mich darauf verlassen, dass ich mich präzise an Dinge erinnere. Noch nicht mal an hochtraumatische Ereignisse. Also es gab mal einen ganz spektakulären Fall einer Frau, die vergewaltigt wurde und ganz präzise benennen konnte, wer der Vergewaltiger war. Sie hatte ihn gesehen. Ja. Und der wurde auch verhaftet und der konnte nachweisen, dass er zu dem Zeitpunkt in einem Fernsehstudio saß. live, in dem Moment. Und stellte sich tatsächlich raus, dass die Frau während der Vergewaltigung den Lauf, also der Fernseher lief und sie diesen Mann dort gesehen hatte. Und diese beiden Erinnerungen miteinander verknüpft hat. Und wirklich ganz, ganz fest davon überzeugt war, dass dieser Mann wirklich ihr Vergewaltiger war. Als der freigesprochen wurde, weil er es wirklich nicht gewesen sein konnte, war sie fassungslos, weil sie 100,0% sicher war, dass er es war.
Also sie hatte die Erinnerung mit ihm quasi geformt, sie beruhte nur nicht auf den Tatsachen.
Sie hatte zwei Dinge miteinander verknüpft, unbewusst natürlich, die tatsächlich zeitgleich abliefen, aber eben nicht ursächlich miteinander zu tun hatten, sondern einfach nur zufällig zeitgleich abliefen. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann wird einem natürlich klar, wie unfassbar unzuverlässig Zeugenaussagen in jeder Richtung sind. Mhm. Fast beliebig zu manipulieren.
Wie ist es denn mit den Dingen, die bei uns im Gehirn ankommen? Und zwar jetzt mit den richtigen wie mit den falschen. Wir haben ja, ich weiß es nicht, aber tausende, Millionen Sinneseindrücke, die wir so über den Tag mitbekommen. Und unser Gehirn filtert das allermeiste davon, Gott sei Dank, raus. Wird es trotzdem irgendwo gespeichert? Ist theoretisch alles irgendwo im Gehirn, aber wir haben entweder keinen Anlass oder vielleicht auch das nochmal aufzusuchen oder vielleicht auch gar kein Register dafür? Vielleicht ist unser Hippocampus da einfach nicht gut genug?
Also zunächst mal wird sehr viel mehr gespeichert, als uns bewusst wird, aber das wird dann sozusagen auf der Ebene eines Arbeitsspeichers ganz kurz festgehalten und nach kurzer Zeit als irrelevant erkannt und weggeworfen. Das okay. heißt, die allermeisten Dinge sind eben wirklich nicht mehr da. Nichtsdestotrotz bemerken unbewusst sehr viel mehr, als uns klar wird. Und wir merken uns unbewusst auch mehr, als uns klar wird, aber sehr viel weniger als das, was ursprünglich auf uns eingeflossen ist. Die größte Rechenleistung des Gehirns besteht einfach darin zu entscheiden, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wem oder welcher Sache, welchem Eindruck, Sinneseindruck wende ich meine Aufmerksamkeit zu und was merke ich mir am Ende. Das ist eine hochkomplexe Leistung, die auch wirklich richtig lange dauert, bis das Gehirn entschieden hat, was wichtig und was nicht wichtig ist, ist in der Regel schon eine halbe Sekunde vergangen, bis zu einer halben Sekunde. Das heißt, wir leben wirklich in der Vergangenheit.
Wahnsinn. Ich habe selber das Gefühl, dass ich in mancherlei Hinsicht ein sehr schwaches Gedächtnis habe. Ich erinnere mich wirklich unglaublich viele Sachen aus meiner Vergangenheit, erinnere ich mich überhaupt nicht mehr. Gleichzeitig habe ich eine totale Sucht nach Neuem und auch eine große Fantasie. Also mein Gehirn arbeitet eh ständig an Sachen. Also offensichtlich, nach dem, was du mir heute erzählt hast, arbeiten ja unsere Gehirne dauernd an irrealen Sachen. Aber bei mir weiß ich, dass ich an irrealen Sachen arbeite. Also an irgendwelchen Geschichten, Formaten oder so. Hängt es miteinander zusammen? Also hat das Gehirn nur eine gewisse Kapazität? Und wenn jemand immer wieder was Neues sich ausdenkt, müssen alte Sachen schlichtweg weggeschmissen werden?
Die Kapazität des Speicherns ist unbegrenzt. Also man hat früher, nein, das ist auch durchaus, also es ist nicht sozusagen computertechnisch gemeint, aber man hat früher gedacht, irgendwann ist das Gehirn voll. Und wenn man Medizin studiert, hat man den Eindruck, das stimmt. Dann schaufelt man sich unfassbar viel Detailwissen rein und hat am nächsten Tag den Eindruck, ganz viele andere Dinge sind rausgefallen. Das stimmt aber nicht. Also da wir Gehirnzellen für viele, viele verschiedene Dinge benutzen, also man hat früher quasi nach einer Großmutterzelle gesucht. Damit war gemeint, dass es am Ende eine einzige spezialisierte Zelle gibt, die zentral verantwortlich ist für die Erinnerung an meine Großmutter. Diese Zelle gibt es nicht.
Die Großmutter ist ein wunderschöner Name.
Ja, aber der Begriff wurde auch so benutzt. Und man weiß aber, dass die Erinnerung an die Großmutter in all ihrer Vielfalt tatsächlich in Milliarden von Zellen abgelegt ist, die dann eindeutig werden, wenn sie zusammen aktiv werden. So. Und wenn das so ist, nur so geht es auch, dass Zellen mehrfach verwendet werden. Denn wenn ich 1 Milliarde Zellen brauche für die Erinnerung an meine Großmutter in all ihren Details, dann reichen eine 86 Milliarden Zellen nicht gerade aus für mein gesamtes Leben. Also brauche ich Zellen mehrfach. Das heißt, ich benutze vielleicht 1 Million Zellen für das Logo von Union Berlin, aber 500.000 Zellen oder 600 oder 800 benutze ich auch für das sehr ähnliche Logo von, und jetzt fällt mir vielleicht Bayern München oder so ein. Das heißt, ich benutze die Zellen tatsächlich mehrfach. Und wenn das so ist, dann ist es auch so, dass ich Strukturen benutze, die ich in einem anderen Zusammenhang gelernt habe. Also wenn ich eine Fremdsprache lerne, ist das schwierig. Wenn ich die zweite Fremdsprache lerne, wird es leichter und die zehnte angeblich wird noch viel leichter. Aber die Strukturen, die ich für die erste benutzt habe, die benutze ich auch für die zweite und die fünfte und die zehnte. Das heißt, je mehr ich im Kopf habe, desto mehr passt rein. Ich werde umso klüger, je mehr, nee, das ist banal, aber ich muss keine Angst davor haben, dass der Kopf irgendwann voll ist. Im Gegenteil, es wird leichter, Neues zu lernen, wenn ich schon viel gelernt habe.
Allerdings wird es auch immer schwieriger, Dinge zu erkennen als wirklich neu. Weil man denkt, das kenne ich ja schon.
Ja, aber das macht die Sache ja eben leichter. Ja. Ich kenne es schon, ich kenne die Struktur und der Typ verhält sich komisch. Aber ich habe schon mal zwei solche Typen kennengelernt, die sich ebenso komisch verhalten haben. Mhm. Ich kann das viel leichter einordnen und dadurch kann ich es mir auch leichter merken.
Spricht dafür, dass man nicht allzu viele verschiedene Dinge im Leben machen und richtig gut können kann. Weil die Erfahrung, sich eben einfach ganz, ganz oft mit was zu beschäftigen, offensichtlich in unserem Gehirn eine Menge Dinge anstellt.
Ja, und was dafür spricht, ist ein ganz deprimierendes Experiment, was die BBC mal gemacht hat vor längerer Zeit. Man hat ja latent die Hoffnung, ich mache irgendwie kognitiv, also es gibt ja unfassbar viel Gehirntraining, Gehirnjogging. So, Gehirnjogging. Ich mache Gehirnjogging. Und wenn ich das ganz intensiv mache, dann habe ich den Vorteil, da kann ich hinterher auch alle anderen Dinge. Also ich lerne Sudoku und ich lerne Memory und ich lerne was auch immer. Und am Ende profitiere ich davon und kann mir Namen besser merken. Und es gab ein wirklich ganz aufwendiges Experiment mit über 10.000 Teilnehmern, wenn ich mich richtig erinnere. Falls ich mich richtig erinnere.
Wahrscheinlich nicht, aber es klingt
wahrscheinlich gut. Wahrscheinlich nicht, aber es klingt, genau, aber es klingt eindrucksvoll und im Kern wird es schon stimmen. Und die haben tatsächlich über 6 Wochen oder so richtig intensives Hirnjogging gemacht. Und dann war die Frage, wie sehr profitieren andere Bereiche, die man nicht zentral mittrainiert hat. Und man stellte fest nach 6 Wochen, dass die Leute wirklich das, was sie trainiert hatten, richtig viel besser konnten. Alte, junge, mittlere gleichermaßen. Also man kann in jedem Alter mehr oder weniger alles trainieren und man wird massiv davon profitieren. Das Ernüchternde war, das, was man nicht trainiert hat, hatte sich überhaupt nicht verbessert. 0,000. Also wenn du heute Sudoku trainierst, dann wirst du in 20 Jahren super sein in Sudoku und es wird dir einen Scheiß nutzen im Erinnern von Namen oder anderen Strukturen. Nur Sudoku wird besser.
Das finde ich super. Ich habe auch ein, zwei ältere Herrschaften direkt im Kopf, denen ich das nicht erzähle, aber so gerne erzählen würde.
Genau, sollte man nicht, wir reden ja unter 4 Augen, das hört ja keiner. Und insofern ist es ja unproblematisch, das so zu erzählen. Das passt aber natürlich indirekt zu deiner Vermutung, wenn du spezialisiert bist auf einen Bereich, dann bist du in anderen Bereichen eben vielleicht eher nicht so gut.
Ja, und dann zumindest ist es so, dass man nicht allzu viel, also so viel, wie man eben so in ein normales Leben reinkriegt. Und dann kann man vielleicht 2 oder 3 verschiedene Berufe machen, in denen man jeweils 15 bis 20 Jahre aktiv ist. Aber sehr viel, also alle 2 Jahre was anderes zu machen, dann wird man eben wahrscheinlich nicht richtig gut werden. Apropos richtig gut. Es gibt auch diese Savants, diese Menschen, die einmal aus dem Fenster gucken und dann können sie die ganze Stadt skizzieren. Oder Leute, die, was weiß ich, sich Zahlen mit 100 Stellen einfach so merken können und so weiter und so fort. Funktionieren deren Gehirne wirklich total anders, weil da eben nicht ausgefiltert wird? Oder ist das eben so ein Zeug, was bei uns auch im Kurzzeitgedächtnis drin wäre, aber wir rufen es nicht ab?
Das ist schwer zu beantworten. Also Fakt ist, dass die allermeisten Savants wirklich erhebliche Defizite in anderen Bereichen haben. Und das entsteht zum Teil auch wirklich zeitgleich mit den Defiziten. Es gab mal einen Amerikaner, glaube ich, der bekam einen Baseballfoss vor den Kopf und dann hatte er quasi ein lückenloses Gedächtnis. Der konnte sich alle Dinge merken.
Aha.
Kleinste Details von gestern, von vorgestern, von vor 2 Wochen und vor 2 Jahren. Also jeweils auf den Tag präzise bezogen. Und das passierte wirklich durch einen Unfall mit einem Baseball. Und ein anderer kam mit, also ich weiß nicht, ob es ein frühkindliches Hirntrauma war, der kam mit Behinderung auf die Welt und konnte sich aber Bücher optisch merken. Also der konnte, das kam irgendwann raus bei einer Bibelstunde, wie in Amerika üblich, konnte der plötzlich irgendwie ein Evangelium zitieren, ohne es aber inhaltlich zu verstehen. Der hatte hinterher 12.000 Bücher im Kopf und wenn ich mir angucke, wie viel ich noch im Kopf habe von einem Buch, was ich von vor 2 Wochen gelesen habe, das ist sehr ernüchternd. Das ist wahnsinnig erstaunlich. Aber es scheint nicht zu vereinbar zu sein, nicht vereinbar zu sein mit einem voll funktionsfähigen Gehirn, in allen Bereichen funktionsfähigen Gehirn.
Ja.
Es gibt sogar Versuche, Teile des Gehirns vorübergehend sozusagen lahmzulegen, und dann wirklich kurzfristig die Leistungsfähigkeit von einzelnen Bereichen, meinetwegen Kreativität, wirklich zu pushen, und zwar erstaunlich zu pushen.
Das finde ich, also lass uns doch darüber mal sprechen. Jetzt hast du ja über Kreativität gerade gesprochen, was sicherlich nochmal ein eigenes Thema wird. Kann man Erinnerungen gut auf die Sprünge helfen? Denn manchmal, wenn man irgendwo hinkommt und es riecht zum Beispiel ähnlich, wie es mal gerochen hat bei Oma in der Küche oder so, dann kenne ich, dass das auf einmal ganz plastische Erinnerungen da sind. Fast wie so, fast wie ein Film. Also als hätte man jetzt einen Film eingelegt und vorher hatte man nur so ein fast verblasstes Dia, durch das man sich irgendwie erinnert hat. Kann man das beeinflussen? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, natürlich. Das wird auch benutzt. Ich hatte ja gesagt, dass sozusagen die Kernaussage des Gehirns, der Erinnerung, ist Verknüpfung in jeder Form. Das Gehirn ist ein Verknüpfungskünstler, ein Verknüpfungswunder. Das heißt, es werden nie isolierte Erinnerungen abgelegt. Es wird nie die Erinnerung an es werden immer komplexe Gesamterinnerungen abgelegt. Und in diesen Gesamterinnerungen sind halt diese Faktoren alle mit drin. Geruch, Geschmack, Schmerz, Emotionen, vor allen Dingen Emotionen. Also wenn mit Ereignissen starke Emotionen verbunden sind, brennen die sich sehr viel zuverlässiger ins Gedächtnis ein als ohne. Und teile die Erfahrung auch. Ich habe mal durch ein spezielles Zitronenbonbon Teile meiner Grundschulerinnerung wieder wachgerufen.
Geil.
Weil es einfach diese Zitronenbonbons an dem Kiosk an der Straße meiner Grundschule gab und ich die wohl häufiger gegessen zu haben scheine. Und das kann man auch nutzen. Man kann beim Lernen zum Beispiel, also Eselsbrücken sind ja auch nichts anderes. Ich versuche einen Teil einer Erinnerung in den Griff zu kriegen durch die Eselsbrücke. Dadurch erinnere ich mich auch wieder an das Ganze. Das kann ich mit einem Geruch machen, das kann ich mit einem Geschmack machen, das kann ich aber auch durch so Eselsbrücken, also wenn du jetzt in die Praxis kommst und ich untersuche dich, dann murmel ich vor mich hin, wenn ich die Hirnnerven untersuche, Nervus olfactorius, Opticus, Oculomotorius, Trochlearis, Trigeminus und so weiter. Und du bist zu Recht beeindruckt.
Sehr.
Dass ich in Wirklichkeit den Spruch Onkel Otto ornaniert tagtäglich und so weiter und so fort vor meinem geistigen Auge
geht ablaufen lasse. Geht ja wirklich so?
Ja, der geht auch noch weiter, wird aber schlimmer noch. Und und dieser Spruch, den kann jeder Neurologe. Und wenn wir uns die Hirnnerven, die 12, in ihrer Reihenfolge merken wollen, dann machen wir das genau so. Und dieser Spruch ist eine Eselsbrücke, die mir aber eben hilft, weil ich mir ein, durch Onkel Otto ornaniert tagtäglich, habe ich ein Bild, ein plastisches Bild vor Augen. Das kann ich mir merken. Und durch dieses plastische Bild kann ich mir diese abstrakten Hirnnervennamen eben auch merken. Und dieses Konkrete hilft eben beim Abstrakten. Ich muss Erinnerungen versuchen, eine sinnliche, schwachsinnige Geschichte zu geben, überzustülpen, und dann kann ich mich daran erinnern. Dieser Spruch,
unglaublich.
Es ist mir peinlich, ich hätte es nicht sagen sollen, aber es gibt auch Unschuldigere. Ein Kahnbein fährt im Mondenschein, das sind dann die Handwurzelknochen.
Also, sagen wir so, diese Eselsbrücke, das ist ja was Bewusstes, da geht es um Wissen, was man lernt. Das Zitronenbonbon fand ich schon viel spannender, dass du da die Erinnerung an deine Schulzeit getriggert hast. Aber das, man weiß ja nicht immer was. Also gibt es eine Möglichkeit, gibt es einen Erinnerungsgeruchskasten, wo man verschiedene Sachen durchprobieren kann? Oder kann man, wenn man sich an etwas Bestimmtes unbedingt erinnern will, soll man ein ätherisches Öl mitnehmen und permanent daran riechen, damit man irgendwann, wenn man sich an das Öl wagt, dann wieder die Erinnerung hat? Gibt es solche Möglichkeiten?
Ja, natürlich, es gibt die Möglichkeiten. Und wenn man etwas lernt, an das man sich erinnern will, oder ein Ereignis, an das man sich erinnern will, ja, nimm ein Fläschchen Zimtaroma mit und riech an dem Zimtaroma. Oder wenn du uralte, es ist ja völlig schwachsinnig, dass wir Erinnerungen immer nur mit Fotos hervorzukramen suchen. Also, wenn du dich an früher erinnern willst, dann holst du ein Fotoalbum raus. Das ist völliger Quatsch. Viel sinnvoller wäre es zum Beispiel, du gehst an den uralten Plattenschrank, den du ewig nicht mehr aufgemacht hast, weil du nämlich gar keinen Plattenspieler mehr hast.
Ja.
Jetzt kaufst du dir irgendwo einen uralten Plattenspieler oder leihst dir besser noch einen und dann legst du Platten auf. Und dann wird's richtig witzig, weil wenn ich zum Beispiel Bright Eyes von Art Garfunkel höre,
ja,
das wirst du nicht mehr kennen, du bist jünger
als... Bright Eyes, klar kenne ich das.
Genau. Und genauso furchtbar klingt es in echt ja auch. Es
naja,
ist
nee.
Ein, doch, aber es ist ein Nein. Aber es ist wirklich ein unglaublich kitschiges Lied. Aber zu Bright Eyes habe ich meinen ersten Blues getanzt. Und zwar eine ganze Tanzsaison lang, immer wieder. Und insofern ist das für mich eine intensive Erinnerung, aber nicht an die Musik von Art Garfunkel, sondern eben an Mädchen. Ich war 16, 17 zu dem Zeitpunkt, womit man jetzt mein Alter ziemlich präzise abschätzen kann. Aber wenn man in dem uralten Plattenschrank kramt und die Musik hört, dann wird die Erinnerung ja noch viel realer. Und wie emotional diese Erinnerungen dann plötzlich werden, kann man sehen, wenn man Heiligabend irgendwo im Weihnachtsgottesdienst ist, in der Uchte, wie wir hier sagen. Mhm. Und dann ist die Kirche dunkel und nur ein paar Kerzen sind an und dann spielen die Stille Nacht, Heilige Nacht. Und dann sieht man, wie jeder Zweite plötzlich in die Tasche greift und ein Taschentuch hervorholt, weil nämlich dann eine ganze Bombe von Erinnerungen explodiert an viele, viele, viele Weihnachtsabende, an viele, viele Tannenbäume, an viele Verwandte, die es nicht mehr gibt, an viele Geschenke, die es auch nicht mehr gibt. Erinnerungen kann man mit solchen, ein kleiner Teil einer Erinnerung reicht eben oft aus, um diese Gesamterinnerung ganz real plötzlich wieder vor Augen zu haben.
Spider Robinson, ein Autor, den ich sehr schätze, hat mal in einem seiner Bücher einem Protagonisten in den Mund gelegt, dass er gesagt hat, diese Erinnerung, also diese eine, die hole ich ganz selten hervor, weil ich nicht möchte, dass sie sich abnutzt. Geht das? Können Erinnerungen sich abnutzen?
Naja, man kann sie leid werden, aber sie verändern sich ja nicht mehr. Also nach, wie gesagt, einem halben Jahr oder einem Jahr ist eine Erinnerung in sich stabil. Mhm. Da wird nicht mehr viel mit passieren. Also wenn ich dement werde, passiert was damit. Aber mit der dann noch am allerwenigsten. Also intensiv genutzte Erinnerungen sind sehr stabil und ja, vielleicht bin ich sie irgendwann leid, aber im Prinzip kaputt gehen tun sie durch Benutzung nicht. Mhm. Nicht mehr. Wenn ich, wie gesagt, innerhalb des ersten halben Jahres gehen sie zwar nicht kaputt, aber sie können sich verändern. Mhm. Sie können auch schöner werden. Aber nach einem Jahr kann ich sie beliebig oft abrufen, unzerstörbar.
Unzerstörbar. Ach, so schön, dass was unzerstörbar ist. Außer bei Demenz hast du ja gerade gesagt, da ich aber weiß, dass bei bestimmten Formen von Demenz, vaskulärer Demenz zum Beispiel, wo Gefäße absterben, ganz, ganz lange das Gehirn unglaubliche Kompensationsleistungen erbringt. Und zwar, das ist dann so, wenn Leute wirken dann mal ein bisschen schusselig, aber das meiste funktioniert noch. Liegt das daran, dass alles eben so wahnsinnig dezentral und mehrfach und in verschiedenen Ecken gespeichert ist?
Unter anderem ja. Erinnerung ist so ein bisschen, ich habe mal etwas gelesen, was ich aber nicht verstanden habe, und zwar über Hologramme.
Ja.
Da stand sinngemäß, dass ein Hologramm sozusagen in jedem Punkt die gesamte Information in einer geringeren Auflösung enthält. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das so beschreiben kann. Wenn ich ein normales Foto nehme und ich schneide eine Hälfte ab, ist die Hälfte weg. Bei einem Hologramm ist es wohl so, dann ist die Auflösung nur noch halb so gut, aber das ganze Foto ist noch da.
Stimmt.
Und so im Kern ist es wohl auch im Gehirn. Wenn ich also einen Gehirnschaden habe, dann verblasst eine Erinnerung. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein spezifisches Element der Erinnerung weg wäre, sondern die Gesamterinnerung wird irgendwie blasser und trübt dann eben ein bisschen ein. Aber ich werde niemals meine Großmutter vergessen, fast egal, wie dement ich werde. Die Erinnerung an sie wird blasser, aber ich werde mich immer an sie erinnern. Mhm.
Du hast vorhin gesagt, dass neue Erinnerungen im Schlaf gebildet werden. Da sind wir dann aber ganz schnell wieder bei einem anderen Thema gewesen. Das finde ich aber hochspannend. Weiß man, wie das passiert?
Jein. Also es gibt im Schlaf einen ganz wunderbaren Schutzmechanismus. Wir sind im Schlaf gelähmt. Mhm. Klingt doch erstmal komisch, oder nicht?
Ich möchte ja nicht das, was ich in manchen Träumen auslebe, dann auf einmal in Wirklichkeit mit meiner Frau machen, die neben mir liegt. Also insofern ist es, glaube ich, schon ganz gut.
Manche Dinge ja, viele Dinge nein. Ja. Und es ist insofern tatsächlich ein Schutzmechanismus, diese intensiv durchlebten Dinge nicht wirklich ausleben oder ja umsetzen zu können. Man liegt also gelähmt im Bett, in den Traumphasen zumindest. Und in den Traumphasen verarbeitet das Gehirn Erinnerungen vom Tage, vom Vortage, von der Vorwoche oder wann auch immer. Und diese Erinnerungen werden immer wieder hervorgeholt. Und diese Hippocampi, diese beiden Seepferdchen im Gehirn und das Frontalhirn sind äußerst aktiv und spielen sich den Ball immer wieder zu. Und verändern den Vorgang dann auch so ein bisschen. Und das ist bei Menschen so, das ist bei Säugetieren so. Schlaf ist lebenswichtig für viele Bereiche, vom Immunsystem bis hin zum Herz-Kreislauf-System, aber eben auch für das Gedächtnis. Wenn ich dir in den Traumphasen den Schlaf entziehe, dann wirst du einerseits psychotisch und andererseits wirst du keine sauberen Erinnerungen bauen können. Auch Kurzschlaf, also wir schlafen ja, wenn wir massive Schlafdefizite haben, schlafen ja wirklich im Sitzen ein und fallen sofort in eine Traumphase. Und diese Traumphasen sind nötig, um Erinnerungen in irgendeiner Form zu stabilisieren, zu überarbeiten, zu stabilisieren und dann wirklich abzuspeichern. Lustig ist, ich habe irgendwo gelesen, in der ersten Schlafhälfte bearbeiten wir das Wissensgedächtnis und in der zweiten Schlafhälfte das Bewegungsgedächtnis. Also in der ersten erinnere ich mich an deinen Namen und in der zweiten ans Radfahren, was ich am selben Tag versucht habe hinzukriegen. Und ich glaube zwar nicht, dass die Unterscheidung so präzise ist, aber es gibt Leute, die behaupten genau dieses.
Also ich habe was sehr Interessantes gelesen, und zwar, dass man ja nach traumatischen Erlebnissen oft nicht schlafen kann. Und ich habe eine sehr intelligente Abhandlung darüber gelesen, dass es auch eine Schutzfunktion sein könnte, weil das Gehirn eben nicht möchte, dass diese traumatischen Erlebnisse sich mehr als überhaupt nötig in das Gehirn quasi, dass sie nicht ins Gedächtnis einsickern sollen, weil die so schlimm sind. Ist plausibel, oder?
Ja, also plausibel heißt ja nicht, dass es wahr ist. Nee. Aber es wäre natürlich absolut plausibel. Mhm. Aber genauso plausibel wäre natürlich, ich hatte ein traumatisches Erlebnis und der Körper ist noch auf Flucht und Kampf eingestellt. Und das Letzte, was ich mir in dieser Phase erlauben kann, ist einzuschlafen. Weil dann kommt das, was das traumatische Erlebnis bewirkt hat, möglicherweise wieder und frisst mich auf oder so ähnlich. Plausibel wäre auch dieses.
Stimmt, ja.
Was gegen deine Theorie spricht, ist ein bisschen, dass wir traumatische Erlebnisse natürlich ganz, ganz, ganz präzise und zuverlässig abspeichern. Also die werde ich ja nicht los. Das ist ja das Problem der gesamten Traumabearbeitung, dass ich die nicht aktiv löschen kann und dass die wirklich im Kopf sind.
Klar, also sagen wir mal so, es passiert ja nicht, dass man sich gar nicht dran erinnert, aber vielleicht wäre es dann noch viel schlimmer. Also wie gesagt, das war so ungefähr der Tenor des Artikels, aber ich habe ihn nicht verfasst. Insofern
kannst du mit der Kritik am Artikel leben?
Ja, total. Ich fand es einfach interessant in dem Zusammenhang. Es gibt ja in der Science Fiction gibt es ja ganze Regale voll Literatur, wo es immer Leute gibt, die auf einmal es schaffen, Erinnerungen entweder auszulesen oder zu löschen oder anderen einzupflanzen, bis sie das dann möglicherweise in Echtzeit können. Und dann hat man sowas wie Telepathie geschaffen oder so. Ich nehme an, nachdem du nicht nur erzählt hast, wie hochkomplex Erinnerungen sind, sondern dass man auch immer wieder eine neue Ebene findet, dass diese Idee noch sehr weit von uns weg ist, irgendwas davon zu können?
Leider würde ich sagen, leider ist sie so weit weg, vielleicht dann doch nicht.
Oh.
Also es geht ja einfach um die Gedanken, in irgendeiner Form in das Gehirn hineingucken zu können oder mit dem Gehirn auf eine Weise zu kommunizieren, die nicht die übliche ist. Ich habe vor kurzem ein Interview mit einem Berliner Neuroforscher geführt. Da ging es um die Frage, ob wir Gedanken lesen können oder wann wir Gedanken lesen können. Und das Interessante ist, wir können schon Gedanken lesen. Also ich kann dich in einen Kernspin legen und ich kann feststellen, ob du gerade an einen Hund oder eine Katze denkst. Mhm. Das klingt zunächst mal beunruhigend. Allerdings kann ich das nur, wenn ich vorher mit dir im Kernspin, also in der Röhre, in der ich sozusagen Aktivitäten im Gehirn messen kann, wenn du vorher lange Zeit in der Röhre gelegen hast und du hast dann mal an einen Hund gedacht und dann mal an eine Katze. Du warst in allen Fällen ehrlich und hast gesagt, woran du gerade denkst. Dann kann ich ein spezifisches Muster Hund-Katze in deinem Gehirn sozusagen zur Kenntnis nehmen, speichern. Und dann kann ich hinterher sehen, ob du an Hund oder Katze gedacht hast.
Wow.
Ich kann aber nicht sehen, ob du an Kamel gedacht hast, weil Kamel müsste ich vorher auch mit dir einstudiert haben. Mhm. Das heißt, das ist ja von wirklichem Gedankenlesen unfassbar weit entfernt. Zumal es ja auch Ehrlichkeit in dem Training vorher voraussetzt. Also das Gedankenmuster sieht da ja eher aus wie ein Fingerabdruck, der zwar spezifisch ist, den ich aber nicht erkenne, wenn ich ihn nicht vorher kennengelernt habe. Logisch?
Ja, total. Es gibt noch ein weiteres Merkmal sozusagen, was es offensichtlich schwierig macht, diesen Erinnerungen auf die Spur zu kommen, nämlich einen geheimnisvollen Rhythmus. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist ein Bereich, der ist noch schwerer zu verstehen als der Rest. Ich hatte ja...
Schön.
Ja und nein. Ich hatte ja angedeutet, dass es 86 Milliarden Zellen gibt. Also sehr viele, und diese 86 Milliarden Zellen werden eben in verschiedene Erinnerungen eingebunden, sodass ich eben dieselben Zellen für die Erinnerung an meine Großmutter, meinen Großvater, Union Berlin oder was auch immer benutze. Das Problem ist jetzt aber, dass der Gleichzeitigkeit. Also es kann ja sein, dass ich verschiedene Gedanken denke, verschiedene Tätigkeiten mache, verschiedene Assoziationen habe, die ich zwar nicht bewusst bemerke, aber unterbewusst denke ich viel. Also bewusst denke ich einen Gedanken, aber unterbewusst denke ich viele Gedanken gleichzeitig.
Ja.
Und jetzt kann es ja sein, dass ich diese Zellen schlicht und einfach gleichzeitig für mehrere Erinnerungen oder Gedanken oder sowas brauche. Und dafür scheint es eine ganz interessante Erklärung zu geben, nämlich die, dass die verschiedenen Erinnerungsnetze oder Erinnerungsorchester sozusagen rhythmisch aufeinander eingestimmt sind. Und das führt, um jetzt in dem Bild zu bleiben, was wir am Anfang schon benutzt haben mit dem Dirigenten, der sozusagen sein Orchester dirigiert, und irgendwann braucht das Orchester den Dirigenten nicht mehr. Es sieht so aus, als würden die einzelnen Musiker nicht nur ein Stück spielen, sondern viele Stücke. Das hatten wir schon, verschiedene Erinnerungen. Mhm, ja. Aber diese verschiedenen Stücke sogar gleichzeitig spielen können. Dass tatsächlich Gedanken, Erinnerungen rhythmusabhängig sind. Dass es tatsächlich eine Art Swing im Gehirn gibt, was es dem Gehirn ermöglicht, sehr effektiv viele verschiedene Informationen gleichzeitig zu verarbeiten bei begrenzten, sehr begrenzten Ressourcen. Also wir haben ein Orchester aus 86 Milliarden Musikern, und diese Musiker spielen gleichzeitig hunderte verschiedener Stücke.
Könnte es dann sein, dass, wenn mein Orchester eben gewohnt ist, das Stück "Oh, ich kann mich aber super gut auf die Arbeit konzentrieren", gemeinsam mit dem Stück "Es regnet draußen" zu spielen, dass es dann immer so ist, wenn es regnet, kann ich mich super gut auf die Arbeit konzentrieren? Oder wenn ich Pech habe und das Orchester spielt "Ich kann mich aber heute schlecht auf die Arbeit konzentrieren", dass immer, wenn es regnet, ich im Prinzip gar nicht erst an den Schreibtisch gehen muss? Ist sowas denkbar?
Ja, wenn ich das Geräusch von einem schreienden Baby in der Nachbarwohnung total nervig finde und mehrfach den Eindruck hatte, ich kann mich einfach nicht konzentrieren, wenn das Kind schreit, dann kann ich mich da so reinsteigern, dass ich es am Ende wirklich nicht mehr kann. Diese Dinge lerne ich, diese Dinge assoziiere ich, diese Dinge...
Na gut, ja. Das ist aber rhythmusunabhängig. Also da ist es ja sozusagen, da gibt es ja tatsächlich einen Anlass. Weiß man denn überhaupt schon ganz genau, wie dieser Rhythmus funktioniert, oder ist das nur eine, sagen wir mal, die frühe Phase einer Theorie?
Es ist die mittlere Phase einer Theorie, weil ich diese Rhythmen tatsächlich sehen kann. Sie messen. Und es scheint so zu sein, dass eben Zellen, die ganz, ganz verstreut im Gehirn liegen, in völlig verschiedenen Bereichen, tatsächlich rhythmisch zueinander finden. Dass sie sozusagen den Rhythmus anderer Zellen hören und sich dann einklinken, wenn es denn der ihre ist. Und dass dadurch Erinnerungen effektiver gespeichert werden. Wir befinden uns aber jetzt wirklich in dem Bereich der Theorie,
ja,
aber in einem Bereich, der einem ja noch mehr Bewunderung für dieses hochkomplexe Organ abnötigt als sowieso schon.
Früher gab es halt Lieder wie "Zwei Herzen im Dreivierteltakt", heute muss es Lieder geben wie 3 Milliarden Hirnzellen im
86 Milliarden Herzen in einem, ach so, und
naja, übrigens nicht alle im gleichen Rhythmus.
Nee, genau, aber in vielen verschiedenen und auch nicht Dreiviertel, sowas Grobes, wir reden hier über Tausendstel Teile einer Sekunde. Das läuft schon sehr, sehr präzise ab. Dass das überhaupt funktioniert, ist völlig unglaubhaft. Und also sowas Komplexes wie das Gehirn kann gar nicht funktionieren. Das kann dir auch jeder erklären, der einigermaßen klar denken kann.
Damit übrigens unsere Hörerinnen und Hörer am Ende nicht nur Onkel Otto und seine fragwürdigen Spielereien mit sich selbst assoziieren. Es gibt für die 12 Hirnnerven bei Thieme.de unter dem Stichwort Eselsbrücke Neuroanatomie neun verschiedene Eselsbrücken. Allerdings steht vor der 9. tatsächlich last but not least der Klassiker. Also das, was du da angefangen hast zu zitieren, scheint am allerweitesten verbreitet zu sein. Wundert mich auch nicht. Aber da findet man zum Beispiel auch sowas Schönes wie: ohne ordentliche Organisation treibt Trotzki Agitation für verbesserte gesellschaftliche Verhältnisse auf Haiti. Finde ich historisch inspirierend und es ist völlig jugendfrei.
Ja, aber meiner gefällt mir trotz allem besser. Und das ist auch die Empfehlung. Wenn du dir komplizierte Dinge merken musst,
ja,
Zum Beispiel Zahlen. Zahlen sind schwierig zu merken, weil unser Gehirn einfach für Zahlen nicht gebaut ist. Zahlen sind etwas Abstraktes. Es gibt Leute, die können sich Zahlen überhaupt nicht merken. Telefonnummern, ja, wie auch immer. Die Gedächtniskünstler, die Leute, die sich wahnsinnig lange Zahlenketten merken, die 1000 Stellen von Pi, die ersten 1000 im Kopf haben, die tun das auf einem sehr, sehr anstrengenden, aber sehr effektiven Weg. Sie versuchen aus einem Abstrakten wie einer Zahl etwas Konkretes zu machen. Das heißt, sie geben Zahlen Bilder zu. Also eine 1 ist meinetwegen eine Kerze, was man sich von der Vorstellung, von der Optik her vorstellen kann. Eine 2 ist eine gebogene Schlange. 3 ist ich weiß nicht was. Und dann versuchen sie eben einfach Geschichten zu erfinden, die völlig absurd sind. Und je absurder sie sind, je vulgärer, je peinlicher sie sind, desto eher können wir sie uns merken. Mhm. Und ich habe mal die ersten Stellen der Zahl Pi, indem ich mir vorstelle, wie war das nochmal, wie eine Pyramide, also dreiseitig, eine Pyramide dann über eine Kerze fliegt, sich dabei verbrennt und also völlig unsinnig, aber genau dieser Blödsinn bleibt dann im Gehirn zurück. Und tröstlich für mich ist, ich hatte mal ein Seminar bei dem großen Walter Jens in Tübingen, dem größten Denker in der Geschichte der Menschheit, zumindest dem größten Denker, der mir mal begegnet ist.
Zumindest in Tübingen in diesem Seminar?
Genau. Na, da gab es auch kluge Schüler. Ich gehörte aber nicht zu den klügsten dabei. Das waren alles so viele, die waren wirklich gut. Ja. Und der begrüßte dann mal irgendjemanden, guten Tag, Herr Schlag. Der hieß aber Hand. Mhm. Und das heißt also, der große Walter Jens hat sich den Namen dieses Menschen über die dumme Eselsbrücke Handschlag gemerkt und sich dann einfach in der Schublade vertan. Mhm. Und es ist doch sehr tröstlich, dass selbst Walter Jens dumme Eselsbrücken benutzt hat. Der war nämlich wirklich klug. Und insofern kann man das, glaube ich, mit gutem Gewissen, ohne peinlich berührt zu sein, machen. Je dümmer die Eselsbrücke, je plastischer, eindrucksvoller, bildlicher und je bescheuerter und peinlicher, desto eher kann man sie sich merken. Genauso merken sich die absoluten Weltmeister eben komplizierte Zahlenketten.
Magnus, abschließend, wenn du eine Erinnerung, die du nicht mehr hast, dir zurückwünschen dürftest, welche wäre das?
Vielleicht oder am liebsten eine, die ich nie hatte, nämlich eine Erinnerung aus den ersten, ich glaube, 6 Lebensmonaten oder 12 Lebensmonaten, wo wir ja wirklich aus Gründen, die wir nicht kennen, worüber es viele Theorien gibt, aber keinerlei Erinnerungen haben. Also es wäre schon sehr spannend, mich an meine Geburt zu erinnern. Oder, also meine eigene Geburt. Oder mich wirklich an die allerersten Versuche des Laufens, des Sitzens. Ich habe allerdings sehr früh sprechen und sehr spät laufen gelernt. Also sprechen, die ersten Sprachversuche, die waren früher, insofern wären die sehr viel spannender. Vielleicht wäre das eine spannende Erinnerung.
Ich habe tatsächlich eine Erinnerung, ich kann das Alter nicht genau beziffern, aber ich war Krabbelkind. Also ich weiß, wie ich auf einem bestimmten Teppich unter dem Tisch krabbelte und weiß, wie es da aussah. Ich muss wahnsinnig klein gewesen sein. So klein, dass man mir mal gesagt hat, ich dürfe diese Erinnerung gar nicht haben. Hab sie aber. Aber sie war relativ unspektakulär, weil ich krabbelte ja nur unterm Tisch auf einem Teppich.
Ja, und jetzt ist das Schlimme. Die schlimmste Erfahrung, die du jetzt haben könntest, wäre, dass du irgendwann in einem Stapel ein Foto findest, ein uraltes Schwarz-Weiß-Foto, wo du unter einem Tisch krabbelst und genau das die Erinnerung ist, die du im Kopf hast. Und dann stellst du fest, die hast du viel später eingespeichert, nämlich beim Gucken des Fotos.
Also ich, nur um das nochmal zu sagen, die Perspektive ist wirklich, ich bin quasi 2 Zentimeter über dem Boden. So eine Perspektive gibt es auf Fotos nicht.
Das
ist wirklich
aber das schaffen wir zu abstrahieren. Ja, also natürlich. Es könnte sein, dass du ein Foto gesehen hast und das dann eben unterbewusst umgerechnet hast auf deinen eigenen Blickwinkel. Meine früheste Erinnerung ist, dass wir am Strand von irgendwo in Italien, es ist furchtbar heiß, und da steht ein Mann, der hat einen Glaskasten vor sich und im Glaskasten ist Eis am Stiel.
Geil.
Diese geradezu peinlich materialistische Erinnerung ist, glaube ich, die erste, die ich im Kopf habe. Aber auch die kann auf einem Foto basieren. Das werde ich nie rauskriegen, weil das Foto gibt es nicht mehr. Aber die Erinnerung ist noch da. So oder so.
Eine kleine Anekdote, die mit Erinnerung, glaube ich, nicht viel zu tun hat, aber die trotzdem schön ist. Einer meiner Söhne, ich sag nicht welcher, damit es ihm nicht peinlich ist, war ein Kind, was außergewöhnlich gerne gegessen hat. Man hat es ihm damals auch angesehen. Und er wollte einfach nicht krabbeln. Und dann gab es zu einem Geburtstag seines Bruders Würstchen. Und sein Würstchen war aufgegessen, aber auf einem Pappteller in 4-5 Metern Entfernung lag noch ein angebissenes Würstchen von einem anderen Kind. Und mein Sohn krabbelte. Und zwar so mit ganz großem Aufwand 3, 4, 5, 6 Krabbelschrittchen und schmiss ich dann quasi den letzten halben Meter förmlich hin und konnte aber mit seiner Hand dieses Würstchen nehmen und sich in den Mund stopfen.
Ja, kurz gesagt, sehr, sehr schön. Notfallsituationen ja. Sind wir zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage. Und
richtig.
Wenn nicht das, was soll dann eine Notfallsituation für den armen jungen Mann gewesen sein?
Absolut, absolut richtig. Weißt du noch, was für Eis am Stiel es war?
Ich kann mich weder an den Mann erinnern, nur an seinen Bauch. Ich kann mich eigentlich an diesen komischen Glaskasten erinnern, was total unplausibel ist, weil das ja sofort schmelzen würde. Mhm. Ich gehe davon aus, wenn es ein Foto aus dieser Situation, von dieser Situation gäbe, wäre es nicht identisch mit dem, was ich im Kopf habe. Ist aber völlig egal. Das Entscheidende ist, das Objekt meiner Begierde war ungefähr auf Augenhöhe. Ich weiß gar nicht, ob ich damals schon stehen konnte. Naja, wer weiß das schon. Aber das Objekt der Begierde war in diesem Glaskasten. Ja. Und ich kann mich an das Eis nicht erinnern, aber an den Glaskasten. Die Vorfreude wissen wir ja in der Neurologie. Die Vorfreude ist immer besser als die Freude selber. Insofern war die Vorfreude beim Gucken dieses Glaskastens viel größer als die Freude über das Eis in der Hand.
Ich werde dir, wenn wir uns das nächste Mal sehen und die Zeit erlaubt es, eine Freude zweiter Klasse machen und dich zu einem gigantischen Eisbecher einladen.
Die Affinität zur Eiscreme ist immer noch da. Die hat sich in den letzten, wie alt bin ich jetzt? 35 Jahren. Vollständig erhalten.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Naja, jedenfalls, wenn ihr euch an unseren Podcast erinnert. Hoffen wir's. Ich sage optimistisch, bis zum nächsten Mal.